Jesus, berühre mich. Wie viel Sehnsucht steckt in diesem Lied? Wie viel Hoffnung, wie viel Wunsch nach Hilfe, nach Heilung, nach dem, wenn Jesus kommt, dann ist alles gut plötzlich. Ist das ein Märchen? Ist das ein Traum? Ist das vielleicht auch ein wenig Opium? Viele von uns erinnern sich an den schrecklichen Unfall von Samuel Koch bei Wetten, dass. Ein junger, sportlicher Mensch, die Zukunft vor sich und plötzlich querschnittsgelähmt. Krank, könnten wir sagen. Und inzwischen hat er ein Buch geschrieben, Zwei Leben, und er schreibt über seine Erfahrung. Er ist ein Mensch, der in einer christlichen Familie groß geworden ist, der den Heilpraktiker Jesus kennt. Der schreibt, ein Freund habe ihn gefragt, Samuel, wie kannst du eigentlich noch das Vaterunser beten? Wie ist es mit dem Satz, dein Wille geschehe? Und dann hat er beschrieben, dass er mit christlichen Freunden viele Gespräche führte. Und er sagt dann, die Art, wie ich mit Gott über meine Lage, meine Sorgen und Wünsche spreche, die hat sich im Laufe der Monate dieser Krankheit, dieser Behinderung verändert. Er hat viel mit Gott diskutiert und sagt, inzwischen ist mir klar geworden, dass die Sache so nicht läuft, dass Gott einfach auf mich aufpasst und dann ist alles gut. Aber er sagt auch, dass er glaubt, dass aus schlechten Ereignissen Gott etwas Gutes machen kann. Und wie das in seinem Fall aussehen soll, sagt er, das weiß er nicht. Aber ich bin mit Gott im Gespräch darüber. Krankheit als Gesprächsthema mit Gott und mit Menschen. Jesus hat ganz viele Menschen geheilt. Da haben wir gerade eine Geschichte gelesen von. Und unsere Karte, die ich euch auf die Zettel, auf die Plätze gelegt habe, und da gibt es noch viele andere Karten von, die kann man mitnehmen, will etwas davon ausdrücken. Ein Anklang an den bekannten Beruf, ja, aber auch mehr. Heil und Praxis. Und wer ist eigentlich der, der Heil gibt? Und was ist denn Heil überhaupt? Und wie geht das mit dem Heil? Und wenn die Heilung nicht kommt, berührt Jesus dann auch? Eine Muslima aus dem Iran erlebt, wie ein Mitarbeiter für ihr krankes Kind betet. Und das, nachdem alle ihre religiösen Methoden, die sie ja auch hat, versagt haben. Sie nimmt es einfach wahr. Und dann berührt sie Jesus. Und sie beginnt, über den Glauben nachzudenken. Und am Ende wird sie nach langen Jahren der erste Täufling in einer kleinen Gemeinde. Ich persönlich mache mir seit vielen Jahren Notizen, wenn ich mit Menschen in einer besonderen Weise um Heilung gebetet habe. Und ich frage dann auch meistens nach einer gewissen Zeit und sage den Leuten auch, sagt mir mal, was hat das jetzt gebracht oder so. Und ich habe über 100 solcher Begegnungen in den letzten Jahren da aufgeschrieben und bin dann mal durchgegangen und habe gemerkt, manche sind auch mehrfach gekommen, da gibt es mehrfach Begegnungen. Und dann habe ich so geguckt, manchmal hat sich wenig getan. Wenig oder auch gar nichts. Manchmal sind die Symptome und Belastungen in der Tat plötzlich weg gewesen. Völlig verschwunden. Manchmal haben Menschen Frieden mit ihrer Erkrankung geschlossen. Und einigen wurden einige Jahre dazugetan nach einer schweren Erkrankung. Und manche sind völlig geheilt, inzwischen im Himmel angekommen. Ja, auch das gibt es. Vielen jungen und alten Leuten, mit denen ich gebetet habe. Jesus berührt. Auf jeden Fall kann man sagen, diese Gebetsbegleitung hat etwas in ihrem Leben ermöglicht, verändert, einen Segen gegeben. Und ich möchte euch heute ermutigen zu drei Dingen. Erstens, dass wir Jesus beim Thema Gesundheit ins Gespräch bringen. Dann möchte ich euch kurz einen Gesundheitsansatz vorstellen und dann möchte ich euch zur Praxisübernahme ermutigen. Die Praxis von Jesus ist nämlich zu übernehmen. Jedenfalls dazu möchte ich einige Impulse geben, nachdem wir zwei Stellen aus Gottes Wort miteinander gelesen haben. Auf der Rückseite der Karte findet sich ein Zitat aus Lukas 5, das wir auch gleich auf der Leinwand sehen können. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus, der Arzt, er versteht sich als Arzt für Kranke und er versteht Krankheit sehr weit. Und einige Kapitel weiter in dem Lukas-Evangelium heißt es, er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen könnten und sandte sie aus, zu predigen, das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Wenn wir einmal so überlegen, mit wem hat Jesus viel Zeit verbracht? Da waren natürlich die Jünger, da waren die Pharisäer, die ihn gelöchert haben, da war seine Familie, 30 Jahre, und dann waren auch immer wieder die Kranken. Eine ganz wichtige Gruppe waren sie, mit ihnen war er viel zusammen. Er hat sie behandelt und sie haben sich wohl bei ihm irgendwie wohlgefühlt, angenommen gefühlt, nicht ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und ihre Behinderung und ihre Krankheit hat bei ihm schneller als an anderen Orten ein Ende gehabt. Dieser Heilpraktiker Jesus war sehr praktisch dabei. Er hat Menschen die Hände aufgelegt, er hat für sie gebetet, er hat ein Wort gesagt und er war an der Seite von Leuten, die ihn brauchen und die ihn auch wollten, die ihn seine Nähe gesucht haben. Und Jesus war mit seinem Kommen auf die Erde völlig klar, dass sein Auftrag, einer seiner großen Aufträge war, sich gerade um verletzte Menschen, um Menschen am Rande der Gesellschaft, Menschen, die gefangen sind, Menschen, die heillos waren, um sie wollte er sich besonders kümmern. Und er wollte ihnen das Heil, also den Weg ins Leben, den Weg in die Gemeinschaft mit den Menschen und in die Gemeinschaft mit Gott zeigen. Und ganz früh hat er diesen Auftrag auch bereits an seine Lehrlinge im ersten Semester weitergegeben. Die waren noch gar nicht lange dabei, da sagt er seinen Jüngern, und jetzt ihr auch, ihr habt mich jetzt ein bisschen beobachtet, jetzt seht zu, Praktikum, und ihr sollt, ganz klarer Auftrag, predigen und heilen. Theorie und Praxis. Die Jünger sollten auch Heilpraktiker sein in seinem Auftrag. Und wie kann das sein, dass wir über Gesundheit und Heilung ins Gespräch kommen? Das ist ja immer ein Thema, nicht wahr? In eurem Alltag nehme ich an, auch über Gesundheit, ja, Hauptsache gesund und so weiter. Auf der einen Seite will ja niemand richtig krank sein, aber irgendein Wehwehchen hat ja jeder. Und die Branche, die Gesundheitsbranche, die boomt. Ja, da ist der Demografiewandel, da ist auf der anderen Seite das wachsende Gesundheitsbewusstsein. Und dann ist auch der medizinische Fortschritt da, wo man schon die Grenzen wieder auslotet. Was ist da möglich? Gesundheitsprävention ist ein ganz wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Gesundheit, ja. Wie bringen wir aber an dieser Stelle eine Kraft Gottes ins Gespräch? Gott selber, der sagt, ich bin der Arzt, ich will euch heilen. Und wir erleben ja auch, dass bei aller Wissenschaft und allem Gesundheitsbewusstsein es viele Bereiche gibt, die dem Zugriff von Vorsorge und Nachsorge und Medizin und Technik einfach entzogen sind. Und wo Menschen eben doch fragen, was kann mir helfen? Zu den Esoterikern oder woanders hinrennen. Und dann Glaube im Gespräch. Glaube kann, so wie wir wissen, ja auch manchmal krank machen. Und auch das gibt es, dass Glaube krank macht. Wie können wir also Glauben ins Gespräch bringen, den Glauben zur Sprache bringen, auch beim Thema Heilung? Ich glaube, Jesus hat nie einen krank gemacht, sondern hat immer den Weg der Gesundung für jemanden gefunden. So, Gottes Konzept ist also für uns Menschen, dass er Gesundheit will. Gottes Konzept ist Gesundheit. Und welche Bedeutung spielt dabei nun die Beziehung zu Gott? Ich glaube, dass sie eine ganz wesentliche Beziehung spielt. Und ich möchte ein Beispiel aus Israel nennen. Viele medizinische Errungenschaften kommen ja aus Israel. Diesmal kommt sie aus einer etwas anderen Richtung. Ein jüdischer Wissenschaftler, ein Medizinsoziologe, hat in den 70er Jahren eine Entdeckung gemacht. Also zunächst hat er Untersuchungen angestellt an Frauen, die um die 40 Jahre alt waren. Und einige dieser Frauen, die Aaron Antonowski, so hieß er, untersucht hat, waren Holocaust-Überlebende. Dieses Bild zeigt deutlich, dass diese Frauen ein sicherlich erhöhtes gesundheitliches Risiko hatten und gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt waren, die waren enorm. Und Aaron Antonowski hat festgestellt, dass ein Drittel dieser Frauen erstaunlich gesund waren. Und er hat das als Wunder betrachtet. Und er hat begonnen zu forschen daran, warum sind diese Frauen unter diesen Gesundheitsbelastungen so gesund geblieben? Was waren die Gründe dafür? Wie schaffen Menschen es, sich von solchen Erkrankungen zu erholen? Was zeichnet Menschen aus, dass sie nicht krank werden? Und ich möchte das, finde das faszinierend, was er entdeckt hat und was wir für unser Gebet für Kranke auch nutzen können, weil wir davon Dinge in der Bibel entdecken. Nämlich, er sagt, es gibt drei Dinge, die zur Gesundheit beitragen. Das eine ist die Verstehbarkeit, die Handhabbarkeit und die Bedeutsamkeit. Die will ich kurz erklären. Menschen mit Behinderungen können sagen, ich bin doch eigentlich gesund. Mir geht's gut. Ich weiß nicht, wer Nick Vujicic oder so ähnlich spricht er sich aus, kennt diesen 28-jährigen, vielleicht 2 Jahre älter inzwischen, aber ohne Arme und Beine geboren. Er sagt, ohne Arme und Beine ist nicht halb so schlimm wie ohne Hoffnung. Als kleiner Junge will er sich das Leben nehmen. Heute reist er um die Welt, versprüht Lebensmut und er spricht über die Kraft der Hoffnung. Unter anderem auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Er fasziniert Menschen, weil er ein in sich glücklicher, gesunder Mensch zu sein scheint. Was trägt dazu bei, dass mein Leben stimmig ist, dass ich mich geborgen fühle? Gucken wir uns das einmal an, dass ein Mensch auch mit Krankheit, mit Einschränkungen leben kann. Und die Beziehung des Glaubens hat darauf einen großen Einfluss. Das erste ist, warum passiert eigentlich gesundheitlich etwas? Ich möchte es gerne verstehen. Kann ich es kognitiv, intellektuell erfassen, was da mit mir und meinem Körper passiert? Das war die Frage zur Zeit von Jesus. Die haben gleich gefragt, warum ist der krank? Hat er Schuld? Oh. Haben seine Eltern Schuld? Was hat er gemacht? Womit hat er das verdient? Das sind die ganz blöden Fragen, die die Menschen stellen. Und Jesus gibt eine Antwort an und sagt, an ihm soll einfach sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Und er heilt ihn. Wer hilft uns verstehen, wo auch unsere eigenen Anteile daran liegen, dass wir krank sind? Aber manchmal gibt es diese Erklärung nicht. Je mehr ein Mensch eine Erklärung findet, desto mehr hilft es ihm, gesund zu sein. Und wer leitet uns eigentlich ins Verstehen? Überlegt einmal. Das zweite, Bedeutsamkeit. Also ich sehe einen Sinn in meinem Leben, dass ich mich bemühe, gegen die Krankheit zu kämpfen, weil da eine Familie ist, die sagt, wir brauchen dich. Ich bin bedeutsam für eine Gemeinschaft. Und da ist ein Gott, der mir sagt, ich liebe dich, ich brauche dich, du bist wertvoll. Da ist ein Volk, zu dem ich gehöre, um jetzt mal bei den Holocaust-Leuten zu bleiben, ich bin bedeutsam. Ich bin wer? Ich bin gehöre zum auserwählten Volk Gottes. Das gibt mir Bedeutung. Wer spricht mir diesen Mut zu? Und da kommt Jesus ins Spiel, der sagt, bist du mit Gott im Reinen? Sind dir deine Sünden vergeben? Und das Dritte, was wir hier sehen, ist die Handhabbarkeit. Sind die Probleme, die ich habe, irgendwie in den Griff zu bekommen? Bekomme ich das klar, dass ich etwas tun kann, dass ich abnehmen kann, dass ich aufs Rauchen oder Saufen oder sonst was verzichten kann, weil das meiner Gesundheit hilft? Werde ich die Therapie schaffen und wer hilft mir, diese Therapie zu schaffen? Habe ich Ressourcen? Habe ich Menschen, die mich begleiten? Wer packt heilend dazu? Und gibt es da noch eine übernatürliche Hand und Kraft, die auch noch einpackt? Eine solche Prägung, dass ich etwas verstehe, dass ich Bedeutsamkeit habe, Sinn habe in dem Ganzen und Handhabbarkeit habe, erlebe, gibt es in dem Bereich, dass Menschen in der Jugend, auch in Kirche und Gesellschaft, in der Synagoge, etwas erfahren an Grundlegung, an Fundament. Und das trägt zur Gesundheit bei. Nicht nur sagt das ein Pastor, sondern die Forschung von Aaron Antonowski. Es geht darum, dass man zu dieser Mitte kommt, wo ein Felsen ist und sagt, ja, dort habe ich einen Platz, an dem ich mich festmachen kann. Dort entsteht Gesundheit. Und nun, denke ich, kann man mit Leichtigkeit dieses auf ein trinitarisches Gesundheitsmodell anwenden. Denn ich glaube, dass der Heilige Geist uns hilft, etwas zu verstehen. Warum sind wir in dieser Welt? Warum gibt es Krankheit? Manchmal mehr, manchmal weniger, was wir verstehen können, was uns der Heilige Geist auch offenbart und als Tröster da ist. Die Bedeutsamkeit, die stärker vom Vater ausgeht, der sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und ich liebe dich. Ich bin für dich da. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Du bist bedeutsam. Ich weiß, dass die Haare auf deinem Haupt, die sind gezählt. Es interessiert mich, wer du bist, sagt Jesus. Und die Handhabbarkeit würde ich jetzt eher der Praxis von Jesus zuordnen, der sagt, ich rühre dich an. Und meine Jünger werden dir in meinem Namen die Hände auflegen. Und es wird Größeres durch sie geschehen als durch mich. Sie werden viel mehr Menschen heilen und erreichen. Und dann entsteht das Gefühl, ich stehe auf einem Felsen. Ich bin mehr oder weniger dann in der Mitte, in der Schnittmenge. Und das alles trägt dazu bei, dass ich in diese Mitte komme, in diesen Shalom Gottes hinein und erlebe, Gott trägt mich. Es geht hier mehr als ein Gefühl, es geht wirklich um dieses auf einem Felsen im Glauben stehen. Und das trägt zur Gesundheit bei. Und das Tollste und das Herausforderndste finde ich daran, dass Jesus nicht sagt, das war nun bei mir und das mache ich so, sondern dass er uns eine Praxis übergibt. Praxisübergaben sind ja manchmal ziemlich teuer. Er übergibt sie uns und auch das ist nicht billig, sondern es will erkämpft werden, erbetet werden und in der Abhängigkeit von Gott gestaltet werden. Es gibt die Charismen der Heilungen. Im 1. Korintherbrief, einem anderen aber wird Glauben gegeben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Gott gibt seine Befähigung weiter. Jesus gibt sie weiter an seine Gemeinde, an Leute. Und hier ist im Plural davon die Rede. Das bedeutet, dass jede Gabe, jede Heilung wieder eine neue Gnadengabe Gottes ist. Aber auch, dass Heilungen und Gaben, die Charismen der Heilungen in einem Team geschehen, will ich mal sagen. Weil es gibt zwar den Lehrer, es gibt den Evangelisten, es gibt den Apostel, aber habt ihr schon mal davon gelesen in der Bibel, dass es den Heiler gibt? Den gibt es nicht. Den kann es per Definition nicht geben, weil es keine Gabe der Heilung gibt, sondern nur der Heilungen. Und Gaben der Heilungen in einem Team zusammen, wo verschiedene Begabungen zusammenfließen. Und das würde uns auch wieder auf dieses Dreieck hinweisen. Nämlich, dass da Menschen sind, die haben die Gabe des Gebetes. Dass da aber auch Menschen sind, die haben die Gabe der Weisheit. Und da sind auch Menschen, die haben die Gabe wiederum der Erkenntnis. Die sagen einem Menschen plötzlich, du, ich habe den Eindruck von Gott, dass Gott mir für dich und deine Situation ein Wort, ein Bild gibt. Gabe der Sprache, des Sprachengebetes, die Gabe der Geisterunterscheidung zu merken, Mensch, also wo liegen hier eigentlich deine eigenen Anteile, wo du etwas verändern kannst? Gottes Geist kann in diesen Gebeten etwas offenbaren. Menschen, die Empathie haben, also ein ganzes Gabenspektrum. Und den Kranken in die Mitte zu bringen, zum Felsen zu bringen, zum Shalom zu bringen, das ist diese Aufgabe. Heilungen, die im Namen Gottes geschehen, heißt, wir beten mit Menschen, dass der heilende Geist Gottes auf sie kommt und etwas tut an Leib, Seele und Geist. Das ist unverfügbar. Darum hat auch niemand diese Gabe und kann sie sich aufs Revers schreiben und meinen, er hätte sie nun. Jesus ermutigt uns, dass wir seine Praxis heilend zu den Menschen bringen. Und ich will ein paar Hinweise dazu geben vom 1. Korintherbrief.
war noch etwas zu früh. Es ist so, dass im Jakobusbrief die Gabe der Heilung nur an einer Stelle eine Aufgabe der Ältesten ist. Ich habe das auch erstmal als Pastor am Anfang so gelesen und gedacht, die Ältesten, die gehen dann immer hin, wenn irgendeiner was hat, der meldet sich dann und so weiter. Dann habe ich aber gemerkt, nicht nur die Ältesten können gut für Kranke beten. Und es steht nur an dieser Stelle diese Kopplung zwischen Amt und Aufgabe. Also es geht eher darum, dass wir Menschen entdecken in unseren Gemeinden, die gerne für Kranke beten und wo der Kranke sagt, das hat mir echt geholfen. Hat ja keinen Sinn, dass einer meinte, hat die Gabe und die Kranke sagt nachher, das hat mir überhaupt nicht geholfen, sondern hat mich noch kränker gemacht oder der hat überhaupt nicht eine Empathie für mich gezeigt, der hat überhaupt nicht gemerkt, wie es mir wirklich geht und so weiter. Also da sind beide gefordert. Menschen, die sagen, ich tue das gerne. Ich merke auch, dass Gottes Geist mir einen Bezug zu Menschen gibt, die leiden. Ich bete gerne für sie. Und das andere, dass die Kranken sagen, Rückmeldung geben, du, das solltest du öfter tun, das solltest du mehr tun, das tut gut. Schon in der Kirchengeschichte, also vor fast 500 Jahren, gab es Menschen, die so gebetet haben. Pfarrer Severin Schulze, den wird keiner kennen, aber Martin Luther hat ihm einen berühmten Brief geschrieben und hat 1545 diesem Pfarrer bereits in der Reformation gesagt, wie er denn für Kranke beten sollte. Also es hat es immer über die Jahrhunderte der Kirchengeschichte gegeben, dass Menschen gebetet haben. Und er sagt hier also, meine Haltung, die Haltung des Hauptpredigers, der übrigens ein Team von anderen Leuten mitnehmen soll, Teamgedanke, die Haltung soll sein, die Gewissheit durch das kirchliche Amt zum Handeln befähigt zu sein. Wir würden sagen, klar, durch das kirchliche Amt ist nett, aber besser wäre es von dem Herrn selber, aber hoffentlich ist das ja auch eine kongruent dabei. Handauflegung im Friedensgebet, Gebet des Glaubensbekenntnisses, Vater unser. Da können also verschiedene Dinge mit hineinspielen. Da wird man auch seinen eigenen Stil für finden müssen. Aber auch Martin Luther kennt das Krankengebet. Wie kann es denn nun in der Praxis geschehen? Ich möchte einige kurze Anmerkungen dazu machen.